Herzlich willkommen beim YouTube Creator Podcast. Heute eine sehr sportliche Ausgabe, denn wir tauchen ab in die Fitnesswelt, in die Bewegungswelt auf YouTube. Ich freue mich sehr, heute hier zu haben den Fitnessprofessor auf YouTube, Dr. Stefan Geißler. Herzlich willkommen.
Hallo, Georg, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Ja, ich habe schon gesagt, dein Kanal auf YouTube heißt der Fitnessprofessor. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was machst du auf YouTube und was machst du als Wissenschaftler?
Ja, also ich bin Professor für Fitness und Gesundheit tatsächlich und wir haben uns vor vielen Jahren mal vorgenommen, wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes Fitnesswissenschaft betreiben, also untersuchen vor allem Themen, die sich rund um die Muskulatur, sowas wie Muskelaufbau, Fettabbau etc. Damit beschäftigen. Und ja, YouTube haben wir dann vor ziemlich vielen Jahren mittlerweile angefangen, um so vor allem die neuesten Studien da zum Beispiel vorzustellen, weil die wenigsten haben ja irgendwie Zeit, sich so ein 20 Seiten langes Paper durchzulesen regelmäßig, und da haben wir gesagt, wir wollen immer so die neuesten wissenschaftlichen Informationen da auf YouTube weitergeben.
Ja, was machst du denn genau auf YouTube? Also wenn man jetzt mal in den Kanal geht, er heißt der Fitnessprofessor oder Fitnessprofessor. Mhm. Du hast 51.000 Subscriber, 174 Videos gemacht. Was oder was ist das Ansinnen dieses Kanals? Was ist der Nutzen?
Ja, also wie schon erwähnt, vor allem so ein neues Wissen im Sinne des Evidence-Based Training zu kommunizieren. Wir wollen vor allem Trainerinnen, Trainer, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Ärztinnen damit natürlich auf dem neuesten Stand halten, aber auch eben die wirklich intensiv und ernsthaft trainieren und sich für auch, ich sag jetzt mal, für Kleinigkeiten beim Training interessieren, die wollen wir auch erreichen. Also wir machen jetzt weniger so Übungen zum Nachmachen oder wir machen auch eigentlich keine ganz trivialen Tipps, die man überall hört, sondern wirklich nur knallharte Wissenschaft, die wir dir vorstellen.
Ja, also ich glaube, der Fitnesssektor gerade auch auf YouTube ist unheimlich gewachsen, gerade auch in den letzten Jahren, vielleicht auch bedingt durch die Pandemie. Vielleicht kannst du einen kurzen Überblick bringen, worüber reden wir hier, über was für eine große Community?
Ja, also wir sehen es ja bei uns hier an der IST-Hochschule in Düsseldorf. Wir unterrichten ja Fitnesswissenschaft und wir haben mittlerweile schon viele, viele hundert Absolventinnen, die einfach sagen, es reicht mir nicht, irgendwo eine Fitnesstrainer-Lizenz zu machen, sondern wir wollen das auch beruflich professionell angehen, machen dann hier einen Bachelor- oder auch Masterabschluss. Also die Community ist immer größer geworden, die halt evidenzbasiertes Wissen fordert und nicht nur, ich sage jetzt mal, eminenzbasiertes Wissen, wie das früher im Fitnessstudio so üblich war. Jetzt ist der Begriff evidenzbasiert natürlich ein bisschen schwierig, weil der kommt ursprünglich aus der Medizin und ist da eigentlich sehr, sehr hart, was die Kriterien angeht. So hart geht es in der Sportwissenschaft eigentlich noch nicht zu, weil viele Dinge, da haben wir auch noch nicht so viele Studien drüber. Da würde ich also eher so evidenzunterstützt oder evidenzinformiertes Training dazu sagen.
Man sieht dich auf zwei Wegen unterwegs auf YouTube. Zum einen bist du der Creator, der diesen Kanal hier hat und regelmäßig hochlädt. Und du bist dann auch bei so Creators wie Tim Gabel zum Beispiel, einem der größten deutschen YouTube-Podcaster und auch eben sehr im Fitnessbereich unterwegs. Erklär mal kurz ein bisschen deinen Ansatz. Also du gehst auch raus und erklärst halt eben, warum gerade Fitnesstraining zum Beispiel sinnvoll ist. Ne?
Ja, genau. Also man könnte sagen, Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen als Mission sehe. Ich möchte, dass die Menschen da draußen verstehen, wie wichtig speziell Muskeltraining zum Beispiel ist. Weil also vor 20, 30 Jahren war es ja noch so, dass irgendwie so dieses Krafttraining, Muskeltraining, alles noch in so einer, ich sag mal, subkulturellen Ecke irgendwie abgestempelt worden ist. Und auch in der Sportmedizin da eigentlich immer nur galt, Ausdauertraining ist the key, aber Strength Training hatte da keiner so richtig, was die medizinischen Effekte angeht, auf dem Schirm. Das hat sich geändert in den letzten Jahren sehr stark. Wir wissen mittlerweile mit einer guten Datenbasis, wie wichtig und wie gesund Muskeltraining ist, und das für jeden. Also ich möchte gar nicht unbedingt den 20-Jährigen überzeugen, der vielleicht sowieso ins Gym geht, weil er besser aussehen will, sondern ich möchte eigentlich auch eher den 60-, 70-Jährigen überzeugen, damit der im Alter nicht so schnell zum Pflegefall wird.
Mhm. Du hast im Vorgespräch mir erwähnt, dass du dich auch gesellschaftlich damit auseinandersetzt und da auch Dinge anstoßen möchtest, wie wichtig das für die Gesellschaft ist. Das fand ich super interessant, weil es natürlich, ja, wenn es um gesellschaftliche Dinge geht, immer für alle gleich relevant ist. Erklär mal kurz deine These.
Genau, also zum einen bin ich mittätig bei der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, also in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, die sich dann mit der Fortbildung Sportmedizin schmücken, um die auch abzuholen und denen zu erzählen, wie wichtig es ist, dass die das wiederum ihren Patienten und Patientinnen weitergeben. Zum anderen bin ich auch, wie eben erwähnt, gerne in den Medien. Ich bin oft, ganz oft schon im ARD-Morgenmagazin gewesen, um das so ein bisschen auch zu verbreiten. Und ich versuche auch an der einen oder anderen politischen Stelle irgendwie etwas zu bewegen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, weil ich selber auch kein Politiker bin und auch kein Lobbyist. Trotz alledem hatte ich schon mehrere Termine, auch in Berlin, im Bundestag, mit unterschiedlichsten Abgeordneten und Verantwortlichen auch im Gesundheitssystem, um die davon zu überzeugen, dass wir jetzt in Deutschland viel mehr auf Prävention gehen müssen als auf Heilung, weil das Gesundheitssystem, und das ist ja jetzt nicht neu, diese Nachricht, sonst in Zukunft weiter in die Knie gehen wird. Und ja, da werde ich weiter für kämpfen und versuche, da auch in Berlin Gehör zu bekommen.
Das heißt, du kannst oder du vertrittst die These, wenn mehr Menschen oder fast alle Menschen das schon in Schulzeiten zu oder beigebracht bekommen, wie wichtig das ist für eine körperliche Fitness und Gesundheit, dann belastet das auch nicht so das Krankenversicherungssystem.
Absolut, genau. Also es ist so, ich wünschte mir natürlich, es würde schon in der Schule kommuniziert werden, aber wenn man sich die Realität anschaut, ist ja häufig so, wenn was ausfällt, ist es so schnell der Sportunterricht, der irgendwie hinten runterfällt. Und damit zumindest auch die Sportlehrer in Deutschland wissen, dass Krafttraining, Muskeltraining auch für Kinder und Jugendliche okay ist, haben wir auch ein entsprechendes wissenschaftliches Paper damals kommuniziert und in der Bundeskultusministerkonferenz rumgehen lassen. Also das haben wir schon gemacht, um so ein bisschen auch da Aufklärung reinzubringen. Und wichtig ist es natürlich, wenn man sich das zum Beispiel das Krankheitsbild der Sarkopenie gerade anschaut, also das ist der Muskelmasseverlust im Alter, der einer der wichtigen Faktoren ist, warum Menschen im Alter Pflegefälle werden. Weil de facto, wenn sie nicht mehr die Kraft haben, alleine aufzustehen aus dem Bett, sind sie pflegebedürftig. Und da gibt es halt ein ganz einfaches Mittel gegen Muskelschwund und das heißt Muskeltraining. Und das müssen die Menschen verstehen. Die müssen in Zukunft mehr auf sich selber achten und selber was für sich tun im Sinne der Prävention, damit sie hinten raus ein gesünderes Leben führen. Ganz klar.
Ja, wir bei YouTube haben uns mal mit dem Thema und dem Themen auseinandergesetzt, eine Umfrage gemacht. Und da ist unter 1500 Teilnehmern ein sehr interessantes Bild rausgekommen. Wir wollten herausfinden, wie in der Gen Z und bei den Millennials Fitnessvideo einen gesellschaftlichen Impact haben, also wie sie beeinflussen, was das Thema Wellbeing angeht oder auch persönliche Fitness, und wie sie YouTube-Videos da einbeziehen. Da haben wir uns mit Sensuswise zusammengetan, eine Umfrage ist rausgekommen aus dem letzten Jahr. Ich habe es dir vorab geschickt und ich würde dich darauf basierend gerne ein paar Fragen, dir darauf basierend ein paar Fragen stellen, denn ich fand es gab sehr interessante Ergebnisse. Es ist zum Beispiel so, dass 83% der Gen Z-Teilnehmer der Umfrage gesagt haben, dass durch die YouTube-Videos eine gesteigerte körperliche Aktivität herausgekommen ist. Das heißt, sie sind in Bewegung, in Movement sozusagen, kommen durch verschiedenste Arten von Videos. Es muss jetzt ja nicht immer direkt Pamela Reif sein, es kann auch klettern, tanzen, whatever. Ist das nicht interessant, dass so eine große Zahl wie 83% sagt, das hat einen Einfluss auf mein Aktivitätslevel?
Absolut. Wobei es mich ehrlich gesagt gar nicht so verwundert, weil genau diese Generation unterrichte ich ja an der Hochschule und kriegt das also auch immer mit, dass die sehr, sehr viel, da guckt keiner mehr Fernsehen. Also wenn ich dann morgens in den Unterricht komme und sage, hatte heute Morgen zu viel Erde im Morgenmagazin gesehen, dass ich da drin war, dann gucke ich in 25 leere Gesichter. Die wissen gar nicht, was das ist. Also die schauen das gar nicht mehr. Die gucken nur noch YouTube und Dinge auf Demand. Also deswegen verwundert es mich nicht, dass sie diese Inhalte über YouTube und Co. haben, aber dass sie natürlich dadurch so positiv beeinflusst werden, das überrascht mich schon ein bisschen und das freut mich aber. Also ist ja ein ganz toller Driver, Motivator dann für diejenigen, also finde ich klasse.
Wenn du jetzt sagst, du wirst auch viel von Coaches oder von auch anderen Content-Creatern geschaut, weil du ja dort das evidenzbasierende Wissen an die Hand gibst, hast du ja auch eigentlich so eine Key-Rolle in der gesamten Community.
Also das, zumindest hat das mal irgendwer gesagt über mich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Der hat mich getroffen und meinte so, ey, du bist der Influencer der Influencer. Und ich habe gar nichts mehr verstanden. Und er meinte dann irgendwie, ja, weil er weiß wohl, dass einige der auch größeren Fitness-Influencer sich regelmäßig das anschauen, um halt auf dem neuesten Stand zu bleiben, um die neuesten Studien zu kennen. Und das freut mich ja, dafür mache ich es ja. Und wenn das dann darüber noch weiter getragen wird, das Wissen, ob jetzt mit meinem Namen oder ohne, ist völlig irrelevant. Es geht ja da um die Fakten. Dann freue ich mich natürlich, dass das so ist.
Woher kommt das denn, dass die Darbietungsform des Videos da so hilft? Ich habe eben schon die Pandemie angesprochen. Also vor YouTube, ja, ich glaube, da konnte man Kauf-CDs erstehen, sozusagen, um Fitnessprogramme zu machen, alleine zu Hause am Fernseher. Jetzt bei YouTube ist es wirklich eine ganz große Bandbreite an ganz vielen verschiedenen Themen, die mich in Bewegung bringen.
Ja.
Was macht das oder warum ist das Video da so zugänglich? Ist das so eine niedrige Barriere, dass ich mir sagen kann, ich habe jetzt meine Zeit, die nehme ich jetzt gerade mir, da muss ich nicht auf den Trainer warten. Also was sind da so die psychologischen Momente dahinter?
Genau, also ich kann das natürlich nicht genau psychologisch oder soziologisch bewerten, aber zumindest aus meiner Beobachtung liegt es vor allem daran, dass es on demand passiert. Also ich kann das jederzeit überall auf der Welt abrufen, ein riesengroßer Vorteil. In den meisten Fällen auch komplett kostenlos. Und was wir seit der Pandemie auch beobachten, natürlich, dass das Ganze professioneller geworden ist. Weil man hatte ja wirklich dann, ich sage jetzt mal, fast 2 Jahre Zeit, sich irgendwie mit Videotechnik, Greenscreen etc. zu beschäftigen. Also die Videos sind in der Qualität deutlich besser geworden. Und das kommt natürlich auch dem User dann sehr zugute, weil er besser sehen kann, wie die Übung ausgeführt wird, weil er da besser noch an die Hand genommen wird, auch audiovisuell geleitet wird. Also das hat schon viele Vorteile mittlerweile.
Was auch in deinem Fachbereich ist, was mich mal interessiert, ist, dass 68% der Gen Z gesagt hat, dass durch diese Bewegungsvideos auch ein emotionales oder gesteigertes emotionales Wohlbefinden stattgefunden hat. Also dass der Sport auch auf die emotionale Ebene eine positive Auswirkung hat.
Ja, genau. Das beobachten wir auch schon seit vielen, vielen Jahren und in etlichen Studien, auch eigentlich weltweit, kann man sagen. Immer dann, wenn man sportliche Bewegung, das muss jetzt gar nicht speziell Muskeltraining oder Ausdauertraining sein, sportliche Bewegung mit dem Wohlbefinden abgefragt wird, ist das eigentlich in der Regel gesteigert. Also das kennen wir schon sehr lange. Ich finde, das weiß auch eigentlich jeder, der selber Sport macht oder mal gemacht hat, dass man sich vielleicht selbst, wenn es währenddessen noch nicht Spaß macht, dass man sich spätestens danach irgendwie besser fühlt. Das ist schon lange bekannt und das ist super.
Ich fand auch interessant, dass fast 60% gesagt haben, sie nutzen die Videos, um eine Routine zu entwickeln, in Bewegung zu bleiben oder zu kommen. Ich glaube, dass Routinen halt sehr wichtig sind, um bestimmte Ziele auch zu erreichen. Ich will abnehmen, ich will gesünder leben, ich will mehr mich bewegen. Ich glaube, da ist die Rolle des Videos auch eine oder kommt der Rolle des Videos eine entscheidende Rolle zu?
Absolut. Also diese Zahl finde ich überragend, weil darum geht es eigentlich. Ich will ja nicht irgendwie nur sporadisch mal hin und wieder trainieren oder mal 2 Wochen und dann gar nicht mehr, sondern es geht ja darum, im Prinzip lebenslang einen aktiven Lebensstil irgendwie zu gestalten. Und dazu gehören Routinen eben. Und die müssen sich ausprägen, die müssen sich bilden. Und offensichtlich, ich meine, es waren, glaube ich, um die 60% der User sagen, dass es ihnen dabei hilft, diese Routine zu entwickeln. Das ist super. Das ist richtig gut, weil das wünsche ich mir. Das ist ja, ich nehme immer ganz gern dieses Beispiel des Zähneputzens. Das mag auch keiner gern, aber das ist eine Routine und die bleibt lebenslang. Punkt.
Also es muss quasi in einen Rhythmus übergehen, ne? Und der hilft einem dann, die ganzen Ablenkungen dann aus dem Weg zu räumen.
Genau, genau.
Gerade ist ja Februar, wo wir den Podcast hier aufnehmen, Anfang Februar. Und ich denke mal, dass viele Menschen sich wieder Anfang des Jahres, so rund um Silvester, Neujahr, gesagt haben, Mensch, dieses Jahr habe ich auch ein paar Ziele, was meinen Körper angeht. Ich will mehr mich bewegen, ich will vielleicht sogar Gewicht verlieren oder Muskeln draufpacken. jetzt kommt so die Phase, wo es so ein bisschen ernster wird. Was rätst du denn den Menschen, dass sie da wirklich durchhalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also hätte ich da jetzt so die ultimative Lösung, wäre ich wahrscheinlich Multimilliardär. aber am Ende des Tages geht es darum, dran zu bleiben. Ja, also Consistency is key, heißt es ja so schön auch im Netz. Und wie ich das schaffe, also ob ich jetzt zum Beispiel diese, man sagt in der Psychologie, Intentionsverhaltenslücke schließe durch Routinen, die sich dann aufbauen, oder durch Termine, die ich mir selber setze, mit Zielen verbunden, oder ich verabrede mich mit Freunden oder nehme mir einen Personal Trainer, oder eben, wie gesagt, mit Hilfe von Videos. Das ist, glaube ich, da muss jeder selber für sich finden, welcher Weg da zum Ziel führt. Das kann ich nicht verallgemeinern. Aber eben diese Wege würde ich aufzeigen und sagen, probier es und bleib dran, weil sonst bringt es alles nichts.
Bei den Videos, ich sag mal, den richtigen Creator oder den richtigen Ansatz finden, was ich jetzt gerade brauche. Da bist du ja wahrscheinlich auch von der Wissenschaft her oder schaust du mit einem anderen Auge drauf. Was hast du denn da für Tipps für die Userinnen und User?
Ja, also ich glaube, vielleicht schaue ich da sogar zu kritisch manchmal drauf. Ich versuche mich dann auch immer so ein bisschen doch mit der Endnutzerbrille dann nochmal davor zu setzen und denke mir, ja, warum erklärt er das jetzt nicht genauer und im Detail? Weil es eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und ich würde trotzdem immer raten zu schauen, wer zeigt mir da was. Also vielleicht mal ganz kurz googeln oder eine Background-Recherche machen. Ist es jemand, der das auch gelernt hat, und da eine gewisse Expertise mitbringt? Das muss kein Professor Doktor sein, um Gottes Willen, aber das sollte jetzt auch kein Fachfremder sein, der einfach vielleicht nur eine schöne Figur hat. Das würde mir nicht reichen. Ähnlich wie ich auch im Fitnessstudio zu einem Trainer gehe, wo ich dann auch mal frage, was hast du denn da für eine Kompetenz erlernt? Was hast du für eine Ausbildung? Das interessiert mich schon, weil das sind ja Dinge, gerade wenn ich zum Beispiel irgendwie gesundheitlich irgendwelche Problemchen habe, ich habe Probleme mit der Schulter oder dem Rücken oder internistische Dinge, dann sollte das schon jemand sein, der sich damit auskennt. Und das Video selber muss natürlich zu mir passen. Das heißt also am besten Abstufung in Anfänger, fortgeschrittene Profis, wie auch immer. Länge und Inhalt sollte zu den Zielen passen, die ich mir vornehme. Also das ist vielleicht gar nicht immer so einfach einzuschätzen für den Einzelnen. Aber unterm Strich freue ich mich über jeden, der einfach mal von der Couch aufsteht und da mitmacht. Weil jede Bewegung ist besser als keine Bewegung.
Das ist deine These, ne? Es heißt eigentlich ja dann auch, dass man jede Treppe im Boden nehmen sollte. Auch da gibt es
Absolut.
Content drüber.
Ganz genau. Also das klingt immer so abgedroschen, ne? Nicht den Aufzug nehmen, sondern die Treppe. Aber es ist ja tatsächlich so. Und wenn ich zum Beispiel nicht nur eine Treppe nehme, sondern zwei Treppen, dann habe ich direkt auch ein richtiges Muskeltraining mit dabei. Das ist ja wie Ausfallschritte, wo ich beim Personal Trainer viel Geld für zahle, kann ich kostenlos auf der Treppe haben.
Jetzt haben wir den Fitnessprofessor ja hier sitzen. Was sind denn so deine drei gängigsten Tipps, um in Bewegung zu bleiben, so ein bisschen basic im ganzen stressigen Alltag, ein bisschen was für seinen Körper zu tun?
Ja, also ich persönlich bin großer Gym-Liebhaber, deswegen sage ich schon regelmäßig ins Gym gehen. Ich selber mache das tatsächlich auch seit 35 Jahren ohne Pause. Also das längste waren, glaube ich, mal 3 Wochen, wenn man irgendwie im Urlaub oder im Stress ist. Ich habe noch nie länger als einen Monat nicht irgendwie ein Gym betreten. Und das habe ich mir auch vorgenommen, bis ich irgendwann abtrete. Also das ist so meins. Jetzt gibt es natürlich Leute, die mögen das nicht, die gehen nicht gerne ins City. Okay, dann kann man auch gut zu Hause oder in der freien Natur trainieren, mit Freunden trainieren, vielleicht auch einfach klassisch im Sportverein, mit YouTube-Videos, wie auch immer. Also wie gesagt, da habe ich jetzt nicht so die ultimative Lösung. Da kann man einfach nur Angebote machen und der Rest ist Trial and Error für jeden, finde ich.
Kannst du denn einen YouTube-Creator empfehlen aus wissenschaftlicher Sicht?
Oh ja, es gibt schon einige, die gute Sachen machen, die dann auch, finde ich, so kritisch hinterfragen, was wiederum Dritte machen, und dann auch immer gut und sachlich bleiben. Das finde ich immer wichtig, gerade in unserer heutigen, ich sage jetzt mal, Situationen, wo man sich immer schnell an die Gurgel geht und aufregt und sehr viel schwarz-weiß malt, da finde ich es umso schöner, wenn wir da Leute haben, die da ganz entspannt sitzen und sagen, ja, aber die Studienlage sieht ein bisschen anders aus. Hier und hier sind die Nachweise. Da sind dann Kollegen wie Dr. Malte Pucher zum Beispiel, den mag ich ganz gern, der macht das. Und noch ein paar andere, aber ich habe jetzt die Namen nicht alle im Kopf, sorry, weil ich auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so viel Zeit habe, YouTube-Kollegen mir anzuschauen.
Wenn du magst, kannst du mir drei Namen melden und die kann ich dann ja in die Shownotes.
Ja, gerne, mache ich, ja.
Wie ist denn deine Leidenschaft, du hast eben gerade von deiner langen Gym-Karriere gesprochen, also für diesen Sport und wo hast du dann studiert und wie ist denn das alles so gekommen?
Also ich habe, bevor ich studiert habe, schon diese Leidenschaft entwickelt. Ich bin irgendwie mit 13 damals ins Gym, das war Ende der 80er Jahre und das war damals sehr, sehr ungewöhnlich einfach. Und warum bin ich damals ins Gym? Ganz bestimmt nicht wegen gesundheitlichen Gründen, sondern ich wollte aussehen wie Jean-Claude Van Damme und Co. Und dann bin ich halt damals in meiner Heimatstadt Solingen in so ein Gym rein und da war ein echtes Monster, also so ein richtiges Viech, wie man ihn nur aus Filmen kannte. Und der hat uns dann da unter seine Fittiche genommen. Aber also die Einweisung, die war natürlich nicht so, wie man sie heute kennt, sondern der hat ungefähr gesagt, so, siehst du, was der da hinten macht? Ja, macht es auch. So, und dann war er wieder weg und hat sich seiner Hühnchenfarm gewidmet, die er da täglich verzehrt hat. Ja, so sind wir da reingewachsen und dann irgendwann so zu Abi-Zeiten habe ich mir gedacht, so, eigentlich wollte ich gar nicht studieren, ehrlich gesagt. Und dann ist mein Bruder aber auf die Idee gekommen, Sport zu studieren. Und ich dachte, Sport macht mir doch Spaß, probiere ich es auch mal aus. An der Deutschen Sporteschule, die kennst du ja auch sehr gut.
Ja, da war ich auch.
Aha, genau. Und dann habe ich aber während des Studiums gemerkt, so, mir geht es gar nicht so um Sportmarketing oder sowas, sondern mich hat die Anatomie so und die sportmedizinische Seite so begeistert. Und dann habe ich da Rehabilitation weiter studiert, habe dann auch zeitlang mal in der Reha-Klinik gearbeitet. Dann aber gemerkt, so, nur mit Patienten, das ist es nicht. Immer parallel als Fitnesstrainer gearbeitet, also seit ich 18 war. Und dann einfach den Ruf bekommen, beziehungsweise die Chance bekommen, an der Sporthochschule zu unterrichten und auch zu forschen, dann meine Doktorarbeit zu machen. Und das hat dann alles super zusammengepasst. Dann habe ich da die Athletiktrainer und die Fitnesstrainerausbildung ins Leben gerufen. Und so hat sich das alles entwickelt. Und irgendwann, ich meine 2012, 2013, habe ich dann den Ruf hier nach Düsseldorf bekommen, an die IST-Hochschule. Was natürlich erstmal schwer ist, wenn man in Köln lebt, nach Düsseldorf zu gehen. Aber ich wohne nach wie vor in Köln und hatte hier halt die tolle und fast einzigartige Chance, eigene Studiengänge zu entwickeln. Und da habe ich nicht lange drüber nachdenken müssen, weil so sehr ich die Sporthochschule auch liebe, aber da ist alles schon sehr festgefahren und da ändert man nicht viel an Studiengängen. Und hier konnte man wirklich was Neues erschaffen. Ja, und das haben wir auch gemacht. Das heißt also, im Gegensatz zu dem Studium, was wir noch kennen, dass man also auch Schwimmen, Gymnastik, Tanz und was weiß ich was machen musste, ist es hier so, dass wir da schon sehr spezifisch auf den Arbeitsmarkt zugeschnitten unterrichten und dann sehr fitnessspezifisch natürlich alles ausbilden, sehr gesundheitsspezifisch, aber auch für alle Studiengänge so ein bisschen General Management mit reingebracht haben, weil am Ende des Tages muss halt auch wissen, wie man die Buchhaltung macht, wie man eine Steuererklärung ausfüllt und auch am Ende Geld damit verdient.
Das finde ich interessant, weil man merkt ja schon auch an den Zahlen oder auch auf den Abrufen auf YouTube, wie groß wirklich der Bereich geworden ist, gerade jetzt speziell aus Fitness oder Muskeltraining, wie viele Creator da draußen sind. Und die Gyms werden auch immer mehr und immer mehr Zuwächse bei den Zahlen jetzt nach der Pandemie, also Mitgliederzahlen. Und das ist auch, keine Ahnung, warum ist das so? Ich glaube einfach, dass viel mehr Wissen darüber da draußen ist, auch über YouTube und Co.
Ja.
Ich kann es mir aneignen und es macht für mich Sinn, diese kausale Kette, das ist einfach mich in eine bessere physische Verfassung und dadurch länger fit bleiben kann. Also ich glaube, der Zugang zu Informationen spielt da eine ganz große Rolle.
Absolut. Also, wobei der natürlich so groß geworden ist. Die WHO redet ja mittlerweile von einer Infodemie, weil einfach der User am Ende so überhäuft wird mit Informationen, dass es gar nicht mehr differenzieren kann, was ist jetzt wirklich Fakt und was ist Fake, so ungefähr. Das ist somit das Erste, was wir unseren Studierenden beibringen, dass sie da so einen Faktencheck machen können mit Portalen wie der PubMed und so, also international bekannten naturwissenschaftlichen Datenbanken, um dann relativ schnell gucken zu können, ja, stimmt das denn überhaupt? Brauche ich denn so viel Eiweiß oder brauche ich dies oder jenes? Das ist uns schon sehr wichtig und das verstehen wir auch als Bildungsauftrag, dass wir das unseren Studierenden von Anfang an direkt mit an die Hand geben.
Wenn man jetzt nochmal das gesellschaftliche oder die gesellschaftliche Einordnung anspricht, ich fand auch interessant in der Umfrage hier, dass bei den Gen Z und Millennials die beliebtesten Content-Typen Krafttraining auf Platz 1, also Bodyweight Workouts, dann allgemeine Fitness und Tutorials, also da sind aber auch beide Geschlechter dabei gewesen. Das heißt, dieses Image vom Pumper, ne, du hast Jean-Claude Van Damme, vielleicht kann man auch Arnold Schwarzenegger nennen von früher, dieses Pumper-Image ist ja nicht mehr so da. Ne?
Genau, im Gegenteil, würde ich fast sagen. Das hat sich so stark gedreht, dass nicht nur auch jetzt zum Beispiel Frauen unheimlich gerne Muskeltraining machen. Das sieht man, glaube ich, auch in den meisten Gyms. Während früher so in der Hantelecke 100% Männer unterwegs waren, sind es mittlerweile, also ich habe keine Erhebungen im Kopf, aber deutlich mehr Frauen geworden, die auch intensiv trainieren, weil sie auch verstanden haben, ich muss keine Angst haben, irgendwie so einen Stirnnacken zu kriegen oder dass ich nicht mehr in die Hose passe, sondern dass Muskeltraining einfach nur eine gesunde, gute Körperformung darstellt. Also das hat sich gewandelt gesellschaftlich und auch so dieses Stigma eines Bodybuilders, der irgendwie sich kaum am Rücken kratzen kann und nicht mehr durch die Tür passt. Also ich glaube, das ist auch überholt. Da weiß, glaube ich, auch jeder, dass das dann eine Extremsportart ist, die aber auch mit vielleicht anderen Dingen irgendwie dann unterstützt wird. Und dass, wenn man einfach nur seine Muskeln trainiert, dass das eine tolle und gesunde Sache sind. Also ich glaube, in den meisten Generationen hat sich das schon ein bisschen rumgesprochen. Die ältere Generation, die müssen wir davon noch ein bisschen überzeugen, glaube ich.
Mal kurz zu deiner Person, Fitnessprofessor. Ich finde deine Art zu kommunizieren sehr zeitgemäß, modern. Du hast eben gesagt MoMA, also Morgenmagazin, Fernsehen. Wenn man so will, die traditionelle Medienwelt. Und dann hast du sitzt in deinem Podcaststudio an deiner Hochschule. Du bist bei Tim Gabel, einem der größten Podcaster, als Gast und platzierst dort deine Themen. Also du machst das ja wirklich sehr multimedial, multichannel. Wie kommt sowas zustande? Also wie bist du da aufgestellt? Du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Wie kommt man auf die Idee, einen eigenen YouTube-Kanal zu machen? Ja. Wie wird das gepflegt?
Gute Frage. Drin? Ja, also es ist so, dass vor vielen Jahren, als wir hier für die Hochschule, also als Hochschule haben wir auch sehr viel Distance Learning. Das heißt, wir haben uns ein eigenes Greenscreen-Studio mit allem drum und dran eingerichtet. Und der Nico hier, der das Ganze leitet, der hat damals schon gesagt, das ist so interessant, deine Vorlesung, die du hier für die Studierenden aufnimmst. Und ich höre da so gern zu, mach doch mal in 5 Minuten daraus und dann lernen wir das mal bei YouTube hoch. Und da habe ich gesagt, ja, von mir aus. Also es war nie mein Wunsch, irgendwie Creator zu werden, ehrlich gesagt. Wir haben das einfach mal gemacht. Und auch der Name Fitnessprofessor, wir haben lange überlegt, wie nennen wir uns denn oder mich in dem Fall, den Kanal. Und dann steht ja tatsächlich auf meiner Ernennungsurkunde Professor für Fitness und Gesundheit. Und dann haben wir gesagt, dann ist das jetzt Fitnessprofessor. Also so wirklich.
Perfekt, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch eigentlich so. Haben wir uns, glaube ich, gut dafür entschieden. Und so ist es von ganz allein gekommen. Ich habe nie Werbung gemacht und ich habe nie Geld wirklich damit verdient. Ich habe auch jetzt kein Team, was irgendwie bei irgendwelchen Medien anfragt hier, wollt ihr nicht mal den Geißler, sondern das ist umgekehrt. Ich mache das so nebenbei und dann kommen irgendwelche Medien und rufen mich an und fragen mich, ob ich da nicht was zu sagen kann. Und ich sage zu längst nicht allen Anfragen ja, weil ich das nicht gut finde, weil es da andere Beispiele gab in der Vergangenheit, die gefühlt über alles Auskunft gegeben haben, wo sie überhaupt keine Expertise hatten. Das habe ich immer schrecklich gefunden und deswegen mache ich das zu Fitnessthemen und am allerliebsten zur Muskulatur und Krafttraining und das macht mir dann auch Spaß. Und da kriege ich auch Freiräume für. Also da ist unsere Hochschule dann auch so kulant, dass sie sagt, hey, mach, das ist doch super für alle. Ja, so ist das.
Toll. Nochmal ganz kurz zu deinen 35 Jahre Fitnessstudio-Karriere. Ist es denn dann in Richtung Jean-Claude Van Damme auch mal gegangen?
Gibt es da
schöne Bilder?
Ja, gibt es. Ich weiß gar nicht, ob ich auf meinem Handy, ich kann dir mal was zeigen, wo ich schon irgendwie mit 16, 17 sah ich schon echt stabil aus, muss ich sagen. Viele gibt es aber nicht, viele Bilder. Also ich glaube, ich habe 2 oder so oder 3 alte, verpixelte Bilder. Weil damals hatte man ja noch keine Handykameras oder so, wo man andauernd irgendwelche Selfies unter anabolem Licht gemacht hätte. Und als das dann anfing mit den Handys, da bin ich schon quasi langsam in die Massephase übergegangen, in der ich mich immer noch befinde. Zumindest sage ich das meinen Studis immer. Also so richtig vorzeigbar in Badehose bin ich im Moment nicht, ehrlich gesagt.
YouTube ist letztes Jahr 20 Jahre geworden. Wie hast du denn damals dann dein Wissen angeeignet? Über die richtige Ausführung?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe damals angefangen, Ende der 90er an der Sporthochschule zu studieren, mit der großen Hoffnung, dass ich dort alles besser lerne. Weil es gab ja eigentlich nichts. Es gab ja keinen wirklichen Internetzugang in den 90er Jahren, also zumindest nicht zu Fitnesswissen. Ich hatte mir 1, 2 Lehrbücher besorgt, aber die waren auch auf Englisch und dann teilweise auch irgendwie schwer zu verstehen, wenn ich ehrlich bin, damals für mich. Und dann hatte ich mich so gefreut, an der Sporthochschule, der deutschen Sporthochschule, anzufangen. Und dann habe ich da angefangen und gemerkt, okay, hier gibt es überhaupt gar keinen, der sich mit dem Thema so richtig auseinandersetzt. Weil, ich meine, du kennst die Sporthochschule, da wird jeder Sport gemacht. Aber so Krafttraining war da echt klein geschrieben. Und dann habe ich mir das selber so ein bisschen beigebracht. Und bei dem einen oder anderen Leichtathletikdozenten, damals hier Norbert Stein und Wolfgang Ritzdorf und wie sie alle hießen, die haben natürlich ihre Athleten trainiert, da habe ich mir viel beibringen lassen und abgeguckt. Und dann auch mit Kollegen aus Bayreuth immer wieder, die hatten auch sehr gute Dozenten da korrespondiert und viel einfach gesammelt an Wissen. Und dann wurde es ja langsam mehr. Ne? Also so in den 2000ern sieht man dann auch, wie die internationale Studienlage, was Krafttraining und Muskeltraining angeht, wirklich exponentiell nach oben gegangen ist. Und im Moment bin ich halt total happy, weil ich war von der ersten Sekunde an dabei, quasi, könnte man sagen. Und kann sagen, ja, ich habe es ja immer schon gesagt. Das ist wichtig. Das blöde Pumpen.
Schön. Das war ein schöner Schlusssatz. Ja. Lieber Stefan, vielen Dank für die Zeit. Und es ist ein sehr interessanter Bereich. Wie gesagt, auf YouTube eine sehr große Community, nicht nur im Fitnessbereich, sondern überhaupt in diesem, wie kriege ich meinen Körper in Bewegung. Und danke, dass du da uns ein paar Einblicke gegeben hast, wie du das auf deinem Kanal und auch in der Wissenschaft daraus machst.
Ja, ich danke dir, Georg. Vielen Dank.